Brüder und Schwestern im Herrn, im Hessischen Rundfunk habe ich in den vergangenen Tagen mehrfach gehört. In wenigen Tagen beginnt die Fastenzeit und das ist dann auch die Zeit, einmal wieder über gesunde Ernährung nachzudenken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was sagen Sie denn dazu? Na, klingt doch sympathisch, ne? Wunderbar. Richtig, ja, es wird Zeit, jetzt nach der Weihnachten, so viel Süß und so weiter. Ich habe auch wieder ein paar Kilo zugenommen, ich merke es so richtig am Hosenbund. Und da ist es mal gut, dass einem dann die Kleider wieder ein bisschen besser passen und das wieder ein bisschen angenehmer ist in seiner eigenen Wäsche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was geschieht da? Was geschieht da von Seiten der Welt? Hessischer Rundfunk, das ist Welt. Da geschieht, dass sich die Welt christlicher Einrichtungen bedient, die sogar erstrangig sind. Sie weltlich besetzt und sich dabei auch noch sozusagen dieses Klischees bedient, das eigentlich mit Fastenzeit verbunden ist, nämlich einfach nur Halbernährung und bewusstes Essen oder vielleicht auch weniger Essen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt noch mehr solcher Besetzungen der Fastenzeit, sogar im Binnenraum der Kirche. Autofasten. Kennen Sie alle, ne? Was haben Sie gegen Autofasten? Da kann man doch nichts dagegen haben. Bloß hier der Pfarrer, der hat natürlich was dagegen, aber das wundert uns ja nicht. Wir kennen ja so, es ist ja nichts Erstaunliches und absolut nichts Neues. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, geht's ums Auto in der Fastenzeit oder geht's um die Umwelt und den Klimaschutz in der Fastenzeit? Nichts gegen Umwelt und Schöpfungserhaltung und so weiter. Gott bewahrt, da bin ich weit davon entfernt, da etwas dagegen haben zu wollen. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat das was wirklich mit Fastenzeit zu tun? Das sind Ablenkungsmanöver. Da wird vom Eigentlichen so sehr abgelenkt, dass das Eigentliche schon verstellt, um nicht verdorben und kaputt gemacht wird, bevor man da überhaupt einmal den Blick darauf richten könnte. Und wenn es schon Fasten ist, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und dieses Klischee dann bedient wird, dann muss man auch dazu sagen, dass dieses Fasten kein Ziel und kein Zweck ist, sondern Mittel zum Zweck ist. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck der Fastenzeit? Der Sinn und Zweck der Fastenzeit ist ein geistlicher Sinn, wo ich von Autofasten rede, wo es mir um meinen Bauch geht und wo es mir um meine Kleider geht und um meine Kilo geht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Da geht es mir um das Vergängliche, da geht es mir doch um das Sterbliche. Das ist doch genau das, worum es in der Fastenzeit überhaupt nicht gehen dürfte. Das ist doch nicht die geistliche Dimension des Menschen, mein Hosenbund um meine Kilo. Merken Sie, wie selbstverständlich und wie lange wir da schon auf der falschen auf dem falschen Weg, auf dem Holzweg sind. Das Geistliche kommt überhaupt nicht mehr in den Blick. Dann wird ja auch alles unsinnig. Die ganze Symbolik Symbolik eines Aschermittwochs, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was bedeutet denn die Asche? Welche Symbolik kommt denn der Asche zu? Die Symbolik der Vergänglichkeit. Das heißt, alles mal bedenken, was vergänglich ist, um den Blick ausschließlich auf das Unvergängliche zu richten. Ihr Bauch, ihr Leben in dieser Welt, die Welt überhaupt, gehört in den Bereich des Vergänglichen. Aber was gehört nicht in den Bereich des Vergänglichen und ist eigentlich bei den Christen gut? Die Amtskirche tut dazu auch, was sie kann, nach meiner Überzeugung, dass sie den Blick ablenkt von dem Unsterblichen. Und was ist unsterblich? Die Welt. Ich? Jein. Mein Leib ist sterblich, aber meine Seele. Ich habe eine unsterbliche Seele. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es kommt darauf, dass wir das Unsterbliche in uns in den Fokus nehmen. Unsere unsterbliche Seele, dass die bedient wird. Fastenzeit bedeutet Hygiene. Hygiene der unsterblichen Dimension des Menschen und nicht unsere Hygiene, die uns sonst so wichtig ist, bis hin zum Sonnenbaden im Sonnenstudium. Ach, wie bedienen die Leute heute in unserer Gesellschaft das Sterbliche. Und dann kriegen sie ihren Hautkrebs und dann sind sie dann doch dann schon tot, bevor sie 50 Jahre alt geworden sind, vor lauter Sonnenstudio. Lassen Sie mich gerade so sagen, ich weiß, wovon ich rede. Auch wenn das nicht angenehm ist zu hören. Man kann das überhaupt nicht deutlich sagen. Die Fastenzeit ist eine Zeit, die geistlich qualifiziert sein will, die geistliche Angebote machen will, die Angebote für unsere Seele machen will. Wenn man dann mal Hose auch noch ein bisschen besser passt an Ostern, liebe Brüder und Schwestern, dann ist das ein vielleicht willkommener Reflexeffekt, ein Nebeneffekt, etwas, was sich dann daraus auch ergibt, aber das doch nicht ursprünglich intendiert sein kann und intendiert sein darf. Darauf kann es doch uns nicht in der Fastenzeit ankommen. Nichts gegen ihre, wenn sie Kilo abspecken wollen und so weiter, auch das nicht. Nur das bitte nicht in Zusammenhang bringen mit Fastenzeit und österlicher Bußzeit. Das ist doch eine Perversion, so etwas. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, welchen Sinn hatte denn die Fastenzeit schon seit Zeiten der Urkirche? Die Fastenzeit, und das ist nicht nur die Zeit, die wir als österliche Vorbereitungszeit eben auch kennen und so bezeichnen, sondern das war auch der Advent. Bloß eben der Advent nicht begonnen am ersten Adventssonntag bis zu Heiligabend, sondern vom 12. November an auf den 6. Januar, also Hochfest der Epiphanie. Und die österliche Bußzeit, beginnend mit dem Aschermittwoch, auf welches Datum hin? Auf die Osternacht. Und warum jetzt Advent bezogen auf Epiphanie, Dreikönig, und die Fastenzeit auf die Osternacht? Weil das die beiden Tauftermine gewesen sind in der alten Kirche innerhalb eines Kirchenjahres. Der Haupttauftermin natürlich die Osternacht, aber dann ist dann sehr schnell eben auch gerade hier im Westen, in Gallien, auch der ja Epiphanietag als Tauftag in Übung gekommen. Und Sie wissen ja vielleicht auch, dass der Papst wohl in jedem Jahr und einmal nur im Jahr, nämlich am 6. Januar, auch im Petersdom tauft. Das sind alles noch Reminiszenzen an die Urkirche. Das heißt, die Fastenzeit und die Adventszeit waren geistliche Vorbereitungszeiten auf die Taufe. Jetzt könnte natürlich da ein Schlauberger kommen, könnte sagen, April, sind doch alle getauft, was soll denn das alles? So lächerlich, merken Sie nicht, dass Sie sich selbst widersprechen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, absolut nicht. Denn es ist ja wohl nicht so, dass die Getauften ihrer Taufgnade und ihrem Taufversprechen treu blieben. Bleiben Sünder, ne? Das heißt, sie müssen ständig immer wieder sich selbst reformieren. Fastenzeit ist Zeit der Reformation, Zeit der Reformation der Kirche in ihren Gliedern, Zeit der Reformation ihrer Seelen und ihrer Herzen, Zeit der Reformation ihrer Gesinnung. Das ist Reformation, liebe Brüder und Schwestern. Nicht Strukturveränderung, nicht ZDK und all diese ganzen derben Späße, die man da modern in der Kirche hören kann. Aber es ist ja so schön, über alles andere zu reden, ne? Und sich selbst auszusparen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Fastenzeit als geistliche Zeit ist eine Zeit des geistlichen Kampfes, den ich führen muss. Und zwar um mich selbst führen muss. Wenn ich sage, Autofasten und Umwelt und so weiter, mache ich alles Mögliche. Ist ja auch nicht irgendwo dann was Schlechtes. Das ist damit gar nicht gesagt. Überhaupt nicht. Aber ich selbst habe mich da fein rausgehalten. Es geht in der Fastenzeit um mich, um meine Seele, um mein Herz. Ich kann es nicht deutlich genug sagen. Und nicht um Umwelt. Oder was weiß ich sonst, Hosenbund oder sowas. Das kann man überhaupt nicht deutlich genug klarstellen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also Vorbereitungszeit auf die Taufe. Wir als Getaufte erneuern in der Osternacht, das ist ein wesentlicher, sogar ausgeweiteter Teil der Osternachtsliturgie, der ganze Credo-Teil, Taufwasserweihe, beziehungsweise Weihwasserweihe, Besprengung mit Weihwasser, Taufgelübde, Erneuerung und so weiter und so weiter. Das ganze Taufgedächtnis ist ja ein Punkt in der Osternachtsliturgie, der ja sogar einen breiteren Raum einnimmt, deutlich breiter als in einer sonstigen heiligen Messe. Und da sollen wir diese Taufgelübde wirklich auch mit einer Wahrhaftigkeit sprechen können, dass wir sagen, ja, wir haben uns gerade auch durch Buß und Umkehr, gerade hier auch im Beichtstuhl, wieder in diesen Zustand reformiert, in diese Ursprungsform unseres Taufdatums und des Taufsakramentes zurückversetzt. Reformation ist ja nicht Fortschritt, liebe Brüder und Schwestern, sondern ist Reaktualisierung des Ursprungs, der Ursprungsform, Reform, zurück zur Ursprungsform. Merken Sie, wie unsere Zeit auch die Kirche auf dem Kopf steht? Total. Versal, Babylon, wie du es haben willst. In allen Schattierungen. Aber es scheint sich nur scheinen sich nur sehr wenige eigentlich daran zu stören. Und dann noch etwas anderes. Mit der Taufe sollst du ja wachsen. Taufe ist ja zunächst nur ein Angeld. Jetzt kommt es darauf an, dass Christus in dir Gestalt annimmt, um es mit Paulus zu sagen. Du sollst ja ein anderer Christus werden, immer mehr ein anderer Christus. Du heißt doch Christ. Du trägst doch den Namen Christi, aber der muss immer mehr Gestalt annehmen, der muss immer mehr sichtbar werden, der muss immer mehr Raum einnehmen in dir. Und das heißt, du musst alles rausschmeißen, was ihn hindert, Gestalt annehmen zu können. Das heißt, du musst in dir, selbst in deinem Herzen, in deiner Seele, Kapazität schaffen, Freiraum schaffen für den Herrn. Und das heißt, rausschmeißen, was nicht Herr ist. Das ist alles das, gerade auch das Vergängliche, das ist die ganze Welt. Die Liebe zur Welt, der Genuss der Welt, der Genuss des Ego. Was versperrt denn dem lieben Gott, in uns Gestalt annehmen zu können? Ach doch, meine Selbstverliebtheit, mein Ego, das muss raus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir leben doch in einer Sklavengesellschaft. Sie haben richtig verstanden, wir leben in einer Sklavengesellschaft. Auch wenn uns dauernd die Politiker weismachen wollen, wir wären eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wieso sind wir denn in einer Sklavengesellschaft? Und weil die Leute selbst versklavt sind, wodurch denn? Durch ihre Triebe, durch ihre Leidenschaften, durch all das, was sie so gerne hätten, was sie haben wollen, was sie meinen haben zu müssen, was sie meinen, was dringend notwendig wäre, damit sie sozusagen irgendwo am Ball bleiben. Ich komme noch einmal auf den Hessischen Rundfunk zurück, der dann immer wieder sagt, nicht nur vor der Fastenzeit, wer uns hört, der kann mitreden. Ne? Wer uns hört, der kann mitreden. Ja. Wie wichtig ist das den Leuten, mitreden zu können? Sklavengesellschaft. Wie sieht denn diese Versklavung, diese Einbindung, diese Lähmung aus? Eben in den Abhängigkeiten von mir selbst, von meinen Süchten. Das fängt schon bei der Zigarette an. Ne? So ein Glimmstängel, über wie viele Leute hat der eine Riesenmacht? Der versklavt sie. In diesem Sinne rede ich von Sklavengesellschaft. Ja, eine Zigarette. Wie viele Leute bringen es nicht übers Herz oder können es einfach das Ding nicht liegen sehen? Müssen sich anstecken. So einfach ist das. Essen und trinken, genießen, vergnügen. Oh, die Fastnacht, ne? Wie furchtbar, da hat es geregnet und so weiter. Eieieiei. Die ganze Fastnacht verhagelt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wozu ist das wichtig? Für ihr ewiges Leben? Na, glaube ich wohl nicht. Abhängigkeit vom Sex, von allen möglichen Angeboten dieser Welt. Abhängigkeit vom Handy, vom Smartphone. Gucken Sie doch mal, wie die Leute da rumlaufen in unserer Gesellschaft. Das sind doch Sklaven, das sind doch arme Menschen. Die Mutter, die ihren Kinderwagen mit dem Bauch weiterschiebt, weil sie dauernd hier und hier da was hat. Am Steuer, am Auto, hochgefährlich, sogar verboten. Handy, was ist das? Abhängigkeit. Sklavengesellschaft, ne? Sie merken, das ist gar nicht so verrückt, was ich da sage. Nur macht man sich das gar nicht bewusst und sagt auch noch, oh, ist doch normal, das macht doch jeder so, oder? Und das musst du auch machen, du brauchst auch ein Handy. Was, du hast kein Handy? Wo lebst denn du überhaupt? Ich habe keins, ich brauche auch keins. Ich lebe immer noch, sie werden es kaum glauben. Ich habe dieser Tage einen Kommentar gehört im Radio. Da hat einer so ein Interviewer gesagt, irgendwie ein Mediziner oder was, sagte, ja, das ganze Handywesen und dieses diese mediale Kommunikation, die bedeutet einen wahnsinnigen Stress. Das bedeutet einen wahnsinnigen Stress, das geht auch auf den Blutdruck. Wieso denn Stress? Der hat jetzt eine SMS, sagt er, hat er da gesendet. Und jetzt wartet er sofort darauf, dass die Antwort kommt. Da ist dauernd in Anspannung, dass das Ding da klingelt. Ne? Ist das Freiheit? Zur Freiheit hat uns Christus befreit, sagt Paulus. Und was tun wir? Wir erfreuen uns der Knechtschaft und der Sklaverei, wie ich das gesagt habe, von Freiheit keine Spur. Im Gegenteil, wo Christus an uns appelliert, nimm doch meine Freiheit, du brauchst das alles gar nicht. Schüttelst du ab, entsorg doch den ganzen Müll einfach. Da wehrt sich in den meisten Leuten alles dann dagegen. Du kannst doch heute nicht mehr so leben, wieso denn nicht? Du hast ja noch nicht mal probiert. Abhängigkeiten in allen möglichen Formen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Fastenzeit ist eine Zeit der geistlichen, der seelischen Hygiene, nicht der psychischen, sondern der Seele, insofern sie unsterblich ist. Und der Rehabilitation und der Kur, eine geistliche Rehabilitation, eine geistliche Kur unserer Seele. Dazu braucht es auch Stille. Wie viel Sucht gibt es auch beispielsweise bei den Leuten, die dauernd meinen, sie müssten irgendwas schwätzen? Die Sucht der Neugier beispielsweise auch. Was hört man da? Was ist da? Ja, wer uns hört, kann mitreden. Merken Sie dabei auch etwas anderes. Es ist ja Ihnen schon von Kindesbeinen an bekannt. Da wird also gesagt, Aschermittwoch ist Karfreitag, gebotener Fast- und Abstinenztag. Und dann heißt ab 14 bis 60 kein Wurst und kein Fleisch, Abstinenz, ab vom 18. bis zum 60. Lebensjahr Fasten, eine volle Mahlzeit bei zwei kleineren Stärkungen. Das heißt im Klartext, liebe Brüder und Schwestern, dass also mehr als wahrscheinlich zwei Drittel der Kirche, jedenfalls hier in Deutschland, von der ganzen Fastenzeit gar nicht mehr betroffen wären. Kann sowas sein? Gibt es ein Lebensalter, liebe Brüder und Schwestern, in dem ich meine Seele, meine unsterbliche Seele nicht mehr besorgen müsste? Was soll denn das? Ich muss dauernd und zwar rund ums Kirchenjahr, nicht nur im Advent und in der Fastenzeit, um meine Seele besorgt sein. Das sind nur mal zwei Zeiten, wo die Kirche besonders appelliert, jetzt nimm das endlich mal wieder in den Fokus, deine unsterbliche Seele. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Dass das, was du liebst, dass das alles Staub und Asche ist. Aber dass du eine unsterbliche Seele hast, um die musst du dich kümmern. Und zwar an erster Stelle. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Freundschaft mit der Welt gestern erst noch gehört im Jakobusbrief, ist Feindschaft mit Gott. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Wir haben diese Tage im Jakobusbrief Texte gehört, die würden sich nach meinem Dafürhalten eigentlich noch viel besser eignen als Lesungstext, als die wir hören am Aschermittwoch. Freundschaft mit der Welt bedeutet Feindschaft mit Gott. Boah, ja sicher, mein Herz hängt entweder an der Welt, am Vergnügen, am Genießen der Welt, oder meine Liebe gehört ungeteilt dem Herrn, das ist doch ganz klar. Wir dürfen diesen Dingen nicht ausweichen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir dürfen nicht sagen, naja, wenn jetzt die Predigt rum ist, haben wir es mal wieder überlebt und haben wir es mal wieder überstanden für eine Zeit lang. Gehen Sie nicht zur Tagesordnung über. Christus will in Ihnen Gestalt annehmen, muss in Ihnen Gestalt annehmen. Der will Ihnen die wahre Freiheit schenken. Sie sind nicht frei. Ich will hier keinem zu nahe treten, aber da muss jeder sich auch mal sehr kritisch auf den Prüfstand stellen, muss mal gucken, wie sieht es denn mit meiner Freiheit aus. Wie abhängig bin ich vom Fernsehen? Beispielsweise auch. Die Abhängigkeiten sind vielfach. Können Sie 100.000 Beispiele nehmen. Wie sieht es um meine Freiheit aus? Und dann noch etwas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es gibt ja auch solche spitzfindigen Leute, die sagen, also ich habe mir jetzt einmal vorgenommen, in der Fastenzeit esse ich mal keine Praline. Ne? Alles andere mache ich also weiter, aber die Praline, nix. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie müssen die Abhängigkeiten, die Laster, um es mal ganz knallhart zu sagen, die müssen Sie auf breiter und auf ganzer Front angreifen und bekämpfen und können nicht sagen, ich lasse die Dinge einfach liegen und beschränke mich auf die Praline. Beispiel. Die Abhängigkeit ist unteilbar, könnten Sie auch sagen. Merken Sie daran auch den großen Ernst? Wir stehen im Kampf für Tag und Nacht. Das ist nicht der Lebenskampf, nicht der Kampf der Tarifpartner, liebe Brüder und Schwestern, sondern das müsste der Kampf sein, um unsere Freiheit. Freiheit von der Welt, von uns, von unserem Ego, Freiheit für den Herrn und Kapazität für den Herrn, damit er in uns Gestalt annehmen kann. Und da ist kein Alter, kein Lebensalter davon ausgenommen. Da müssen wir arbeiten und von mir aus schwitzen, wenn Sie so in diesem Bild sagen wollen, bis auf unser Totenbett. Da sind wir zu keinem Lebensalter und im Lebensabschnitt etwa dispensiert. Also, gibt es nur ein Programm? Lassen wir, was wir können. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um etwas, was wir dann wieder den anderen Leuten vorsagen können. Oh, ich habe kein Pralin gegessen, ich habe kein Glas Bier getrunken und so weiter. Und dann auch noch den lieben Gott irgendwie um von ihm eine Gunst erweisen, sondern es geht um die Verwirklichung und Ermöglichung unserer Taufgelübde, dass sie sich wirklich in uns erfüllen, damit Christus in uns Gestalt annehmen kann, mit seiner Freiheit von uns und von der Welt. Lassen wir, was wir können, und bedienen wir uns nur dessen, was unbedingt wirklich nötig ist und was uns vor allen Dingen nicht hindert und unsere Seele nicht hindert, frei zu sein und überhaupt erst mal frei zu werden für Jesus Christus. Amen. Wir wollen nun die Asche segnen und uns die Asche auflegen lassen mit dem begleitenden Wort: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehrst. Dabei auch bedenken, dass alles, woran wir uns so gerne binden und gebunden sind, vielleicht auch, dass auch das Asche ist und zur Asche zurückkehrt. Dass es aber etwas gibt, was unsere Gottabbildlichkeit ausmacht, unsere unsterbliche Seele, die nie Asche wird.